Hallo ihr Lieben, von Low Carb über Ernährung für den Muskelaufbau bis hin zu rein veganer Kost. Wir haben euch ja hier bei Isso schon viele Methoden erklärt, wie ihr euch ernähren könnt. Und heute haben wir eine Diätvariante für euch, die mit am weitesten verbreitet ist. Nämlich das Kalorienzählen. Wie das funktioniert und ob es wirklich so einfach ist, das hört ihr hier bei Isso. Also ganz viel Spaß mit der heutigen Folge.
Isso, der Ernährungspodcast mit Achim Sam und Julia Rohrmoser.
Achim, also wenn ich in die Suchmaschine das Stichwort Kalorien eingebe, dann sind meine ersten drei Ergebnisse tatsächlich gewesen: Kaloriendöner, Kalorien berechnen und Kalorien zählen. Lassen wir jetzt mal den Döner beiseite. Also Kalorien berechnen und dann zusammenzählen. Das ist ja eine sehr verbreitete Variante, um abzunehmen. Ich selbst habe mich da ja auch natürlich dran probiert. So, aber weniger aufnehmen, als der Körper verbraucht. So lässt sich das ganz simpel erklären, theoretisch, oder?
Ja, also rein rechnerisch oder physikalisch gilt wirklich das Prinzip only the calories count. Also nur die Kalorienmenge zählt. Essen wir mehr, als wir insgesamt verbrauchen, nehmen wir zu. Essen wir weniger, nehmen wir ab. Ja. Ein Kilo Körperfett speichert 7000 Kilokalorien. Also ich sage jetzt mal rein rechnerisch. Das heißt, ich muss 7000 Kilokalorien einsparen, um ein Kilogramm Körperfett letztlich zu verlieren. Ja. Allerdings ist unser Körper und unsere Fettzellen, die sind ziemlich schlau. Also so ein Fettzellen-Alzheimer gibt's irgendwie leider nicht. Die merken sich alles. Und die sind auch wahnsinnig anpassungsfähig. Das heißt, unser Organismus passt sich an und reguliert bei Not- oder langfristigen Mangelsituationen Energieverbrauch. Man sieht das, es gibt so ein indigenes Volk von Ostafrika oder in Ostafrika sind die Hadza oder Hadza. Und da sieht man, die bewegen sich eigentlich den ganzen Tag und sind am Sammeln und am Jagen. Und da dachte man, weil die auch relativ, für unsere Verhältnisse, wir finden ungesund essen, die essen sehr fettreich oder freuen sich, wenn an dem Tier auch ein bisschen Fett dran ist. Und da dachte man, die haben einen wahnsinnig hohen Energieverbrauch, weil die auch quasi keine Volkskrankheiten kennen oder ernährungsbedingte Erkrankungen, wie bei uns Herz-Kreislauf-Erkrankung, Diabetes Typ 2 und so weiter. Ja. Aber es ist tatsächlich so, dass die eigentlich einen recht geringen Energieverbrauch haben. Das heißt, der Körper hat sich ökonomisiert, er hat sich angepasst an die Verhältnisse und hat den Energieverbrauch runtergefahren. Das macht die eigentlich überlebensfähiger, weil sie sich nicht in der Not quasi da immer eine wahnsinnig viel Energie quasi zusammenzutragen und essen zu müssen. Oder man sieht es auch irgendwie an Biggest Loser, zumindest in den USA, dass alle danach, obwohl sie wahnsinnig viel Sport gemacht haben, trotzdem alle wieder stark zugenommen haben und eigentlich wieder fast an das Ausgangsgewicht oder darüber hinaus gekommen sind. Und das liegt auch daran, dass, also unser Körper will ja eigentlich überleben. Und das kennt er in der Vergangenheit eigentlich nur, wenn er Energie zu sich nimmt und wenn wir Energie kriegen. Und das speichert er dann tatsächlich auch ein. Und in Mangelsituationen ist er ganz gut angepasst, dass er das ganze System halt eben auch runterfährt. Man kennt das auch von dem Jojo-Effekt, also dass wir quasi Muskulatur verbrauchen in Phasen, wo wir wirklich gar nichts essen oder eine Radikalkur machen. Und da ist es so, dass die Muskulatur ja auch ein großer Energieverbraucher ist. Das heißt, er wirft die Muskulatur sozusagen ab, damit er in Summe dann nicht so viel Energie verbraucht. Ja. Also rein rechnerisch hast du vollkommen recht. Only the calories count. Nur die Kalorienmenge zählt. Esse ich weniger, als ich verbrauche, nehme ich ab. Esse ich mehr, nehme ich zu. Aber wenn es langfristig ist, dann hat der Körper ziemlich starke Mechanismen, um das Ganze zu regulieren. Entweder in die eine oder in die andere Richtung.
Ja, aber Voraussetzung für das Kalorienzählen ist natürlich, dass ich überhaupt weiß, wie viel Energie ich täglich verbrauche. Ich glaube, das war auch damals mein Fehler, das wusste ich gar nicht. Also der Grundumsatz, den müsste man ja vorher wissen. Nur so lässt sich ja dieses Defizit überhaupt planen. Also Kalorienmenge minus Grundumsatz gleich eingesparte Kalorien. Aber wie gehe ich da am besten ran an die ganze Sache? Also wie errechne ich meinen persönlichen Grundumsatz? Oder brauche ich da, keine Ahnung, irgendwie besonderes Equipment?
Also zunächst mal, weil du sagst, den Fehler, den ich gemacht habe, man könnte auch so ein bisschen mehr auf seinen eigenen Körper hören. Was braucht man eigentlich? Wann habe ich denn wirklich Hunger? Also die Signale sind eigentlich da eindeutig, nur wir hören da eigentlich gar nicht mehr so richtig hin. Und bevor man jetzt den Rechner anschmeißt und so, würde ich eher versuchen, dass man da mal wieder drauf achtet, wann habe ich denn jetzt mal wirklich Hunger und wann ist es eher so, wann habe ich eine Lust aufs Essen oder wann kompensiere ich? Ja, dass man so die eigenen Sinne mal wieder so ein bisschen versucht, besser wahrzunehmen und zu hören. Das ist eigentlich der beste Rechner, den man haben kann. Aber man kann es auch ausrechnen, ich erkläre es mal, also wie hoch der Gesamtenergiebedarf in 24 Stunden ist, hängt natürlich von mehreren Faktoren ab. Zum einen vom Grund- oder man nennt es auch Ruheenergieumsatz, also davon, wie viel Energie der Körper im Ruhezustand, das heißt zur Aufrechterhaltung der Vitalfunktion, Atmung, Herzkreislauf, Hirntätigkeit und so weiter braucht. Und zum Zweiten vom Leistungsumsatz. Und der ist wiederum abhängig davon, wie stark man sich im Alltag körperlich betätigt. Also ob man beispielsweise viel am Schreibtisch sitzt, Schreibtischtäter ist oder körperlich einfach schwer arbeiten muss. Das ist dann der sogenannte PAL-Wert, der Physical Activity Level-Wert. Und und der tägliche Gesamtenergiebedarf errechnet sich deshalb aus dem Grundumsatz plus dem Leistungsumsatz, also diesem PAL-Wert, PAL-Faktor. Plus sportlich Aktive müssen dann halt eben noch den zusätzlichen Verbrauch durchs Training oder Wettkämpfe und sowas dazu rechnen. Und dann hat man in Summe, kommt man auf diesen Gesamtenergiebedarf. Aber bevor es so kompliziert wird, ich war in Mathe auch nie gut. da gibt es im Netz wahnsinnig viele Anleitungen. Also den Grundbedarf kann man nach einer Formel von Harris und Benedict berechnen. Es gibt Apps im Internet zuhauf. Deshalb einfach mal da irgendwie das einfach eintippen sozusagen, die Parameter. Und in den Shownotes, da findet ihr auch nochmal einen Link zu einem Instagram-Post, wo wir das genau erklären.
Okay, das heißt, man kann den schon individuell berechnen, ne? Oder also man macht das jetzt nicht absolut. So Pi mal Daumen, ne?
Ja, obwohl es natürlich nur eine Annäherung ist. Es ist natürlich nicht genau, ne? Dann müsstest du, also am genauesten berechnet man das Ganze mit, genauesten ist die Ermittlung des Grundumsatzes mit einer sogenannten Spirometrie beim Arzt. Das ist eine Atemgasanalyse. Aber mittlerweile gibt es auch Armbänder oder Tracker und Apps, die mehr oder minder genau mobil den Gesamtenergieverbrauch ermitteln können. Aber das ist nur so ein Näherungswert, ne? Das ist ähnlich wie bei den Fettmesswagen. Wenn man da draufsteht, ist es auch nur ein Annäherungswert und so, also nur ein Richtwert, aber es ist nicht der tatsächlich richtige Wert. Ne? Oder man orientiert sich einfach an durchschnittlichen Richtwerten für die tägliche Energiezufuhr, also das ist eigentlich die einfachste Methode.
Oh ja, da bin ich gespannt.
Also da sagt man so zwischen 19 und 5 bis 25 Jahre, sagt man 2500 Kilokalorien bei Männern, 1900 Kilokalorien bei Frauen. 25 bis 51 Jahre, dann sind wir bei 2400 Kilokalorien bei Männern, 1900 noch bei Frauen.
Okay.
Also da geht dann etwas zurück.
Ja,
ne?
Ich merke schon. Oh Mann.
Aber du bist du bist in der zweiten Kategorie.
Hm, ja.
Und 51 bis 65 Jahre sind wir bei 2200 Kilokalorien bei Männern, 1800 Kilokalorien bei Frauen. Und 65 und älter, dann spricht man so etwa durchschnittlich von 2000 Kilokalorien verbraucht bei Männern pro Tag, 1600 Kilokalorien bei Frauen.
Okay, sehr gut. Das ist schon mal eine sehr gute Leitlinie, kann ich mir auf jeden Fall merken. Jetzt steht da so eine Zahl und die gibt dann vor, wie viel Energie in den Körper rein soll.
Mhm.
Aber das hilft mir irgendwie beim Essen im Alltag nur minimal. Wie unterscheiden sich denn Kalorien generell voneinander? Also die jetzt zum Beispiel in einer Pizza zum Beispiel von denen im Salat?
Naja, also Gewichtsregulation ist ja das eine und das andere ist ja das Thema Gesundheit. Also prinzipiell zählt zur Gewichtsregulation die Energie bzw. Kalorienmenge. Also dieses only the calories count, nur die Kalorienmenge zählt. Esse ich weniger, nehme ich ab. Esse ich mehr, als ich verbrauche, in Summe nehme ich zu. Aber natürlich hat der Energieträger, also die Ernährung bzw. die Quelle, auch einen wesentlichen Einfluss auf den Stoffwechsel und unsere Gesundheit. Also beispielsweise Zucker und Insulin. Wir haben mehr Hunger, wenn wir natürlich Zucker zu uns nehmen. Das liegt halt eben daran, dass Insulinausschüttung, Blutzucker geht erst hoch, dann fällt er und dann kriegen wir Heißhunger und wir haben wieder Appetit auf was Nächstes und wir essen in Summe natürlich dann mehr. Und was ist dann das Resultat, wenn wir dauerhaft mehr essen? Übergewicht. Und Übergewicht ist die Ursache eben für viele ernährungsbedingte Volkskrankheiten, Diabetes Typ 2, Herz-Kreislauf-Erkrankungen etc. Also das ist diese Verkettung. Natürlich zählt die Kalorienmenge. Kanadier sind lange Zeit davon ausgegangen, dass es völlig egal ist, wie man die Energie zusammenträgt. Also ob man jetzt quasi nur Butter essen würde oder ob man nur Kohlenhydrate isst. Aber wenn man die Kalorienmenge sozusagen erreicht oder bis dahin isst, dann in seinem Soll ist, dann wird sich am Gewicht nichts verändern. Nimmt man weniger zu sich, dann eben ab.
Aber es
hat eben auch einen Einfluss sozusagen, ne? auf das, ob wir quasi mehr Appetit bekommen und dann über die Kalorienmenge hinweg oder hinaus dann essen, weil wir dann Heißhunger kriegen. Ne?
Dieser Ansatz, weniger Kalorien zu sich nehmen, als man verbraucht, der steckt ja auch in ganz vielen anderen Diäten drin. Was unterscheidet denn so eine spezielle Kalorienzähldiät wie Calories in, Calories out, wo die These ist, je weniger Kalorien du zu dir nimmst, desto mehr Gewichtsverlust hast du von anderen Diäten?
Nochmal ganz kurz einen Sprung zurück. Das ist übrigens genau der Punkt, dass man eher langfristig versuchen sollte, Muskulatur aufzubauen, weil dadurch erhöhe ich natürlich den Gesamtenergieverbrauch.
Ja, klar, stimmt.
Ja, und das erleichtert mir dann auch, das Gewicht zu halten. Mhm. Also, dass man, Frauen erschrecken da immer vom Muskelaufbau und so, aber dass man versucht, A-Muskulatur zu erhalten. Das geht nur, wenn man auch in der Diätphase, Abnehmphase was isst, also nicht zu wenig essen, weil das frisst eben die Muskulatur dann weg. Und das ist eigentlich das, wo man langfristig am besten auch Gewicht mit stabilisieren kann, dass man nicht und den Jojo-Effekt zu vermeiden, dass man also nicht zu wenig Energie zu sich nimmt. Beim Abnehmen geht es tatsächlich dann nicht ohne Kaloriendefizit, das heißt sprich durch eine negative Energiebilanz. Entscheidend ist aber auch, wie dieses Defizit entsteht, also durch weniger Essen oder erhöhe ich den Energieverbrauch durch Bewegung. Wie komme ich also quasi zu dieser negativen Energiebilanz? Und da würde ich also nicht aufs Essen zusätzlich verzichten, sondern ich würde eher dafür sorgen, dass ich den Energieverbrauch erhöhe, also Sport treibe und dadurch halt in die negative Energiebilanz komme. Ist schwer, deshalb heißt es ja auch, Apps are made in Kitchen.
Ja,
so, ne?
Das kenne ich auch.
Aber wenn ich jetzt beispielsweise zweimal die Woche 30 Minuten jogge, habe ich 600 Kalorien, Kilokalorien verloren. Das ist mit Ernährung tatsächlich schneller eingespart. So, ne? 600 Kilokalorien habe ich mal, oh, das ist jetzt nicht wahnsinnig viel, das ist mal so ein Frühstück oder so.
Ja.
Aber wenn ich dafür halt zweimal die Woche 30 Minuten joggen muss, ja, da überlegt sich schon der eine oder andere, ob ich das wirklich mache.
Ja, definitiv.
Deshalb aber eher, am sinnvollsten ist es, sich besser zu ernähren natürlich, also komplexe Kohlenhydrate zu essen, gesunde Fette, Proteine, Vitamine, Ballaststoffe, dass man auf alles achtet, was ich immer erzähle hier. Und auf Dauer den Energieverbraucher, also den Motor des Körpers zu vergrößern, also Fett in Muskeln zu verwandeln, also den Anteil der energieverbrauchenden Körpermasse zu erhöhen. Da kann man HIIT-Training machen, also so ein High-Intensity-Training, wenn man ein gesundes Herz-Kreislauf-System hat. Gibt es ganz interessante Untersuchungen von der Uni Landau oder eine Studie, dass eine hochintensive Trainingseinheit pro Woche schon hilft, den Fettabbau zu fördern. Also Fett abzubauen und Muskeln trotzdem zu stabilisieren und aufzubauen. Ist zwar anstrengend, wenn man mal so eine Belastungsspitze setzt.
Oh ja, das kenne ich.
Aber es funktioniert tatsächlich. Und es hat noch einen Vorteil, wenn man sich ab und an mal intensiver bewegt. Denn es kennt jeder, wenn man mal so locker sich bewegt hat oder man walkt oder man geht mal wandern oder schwimmen leicht, dann hast du danach einen Bärenhunger. Könntest einen Kühlschrank plündern. Während wenn du dich mal intensiv bewegst, also eine Belastungsspitze einbaust, dann kriegst du danach eigentlich kaum mehr was runter.
Nee, aber ist fast eher schlecht, das kenne ich auch.
Mhm, ja, genau. Mhm. Also da verändert sich also was an Leptin, Ghrelin, Hungersättigungshormone. Und man hat weniger Hunger, wenn man sich intensiver bewegt oder mal so Belastungsspitzen setzt. Die Grundvoraussetzung ist natürlich ein gesundes Herz-Kreislauf-System. Also Bewegung hochfahren, auf Dauer Muskulatur stabilisieren oder aufbauen, dass man sich einen Freiraum schafft, dann auch, ja, auch mehr essen zu können, wenn man dann quasi nach der Abnehmphase.
Definitiv, das werde ich auch machen müssen, weil ich verbrauche ja jetzt durchs Stillen auch noch 500 Kalorien, habe ich mal gehört, extra. Das heißt, mein Grundumsatz ist jetzt auch gerade höher, weil ich sagte, wenn ich nicht mehr still und ich weiter so esse, dann wirst du mich in 2 Monaten nicht mehr wiedererkennen.
Ja, 500 Kilokalorien ist eine ganz schöne Menge, ne?
Wenn ja, ist mega viel, ja.
Am Tag weniger. Da haben Raucher Probleme, wenn sie aufhören mit dem Rauchen, dann sind es etwa 200 Kilokalorien pro Tag, die weniger verbraucht werden, weil das Nikotin nicht verstoffwechselt werden muss.
Ja,
ne?
Ja.
Und diese 200 Kilokalorien führen eben dazu, dass die Leute dann immer sagen, oh, ich habe jetzt ein Jahr lang, ich habe 10, 12 Kilo zugenommen. Und das ist auch, wenn man das rein rechnerisch, stimmt das auch. Wenn du das, ne, also in 10 Tagen sind das 2000, das ist in einem Monat, ist es knapp ein Kilo Fett, reines Fett, ne, 7000 Kilokalorien,
krass,
200 Kalorien, also wenn man das hochrechnet, das ist in einem Jahr, kommt man dann genau auf die Menge, so zwischen 10 und 12 Kilo, die dann einfach so nebenbei, obwohl man weiter isst wie zuvor.
Ja, genau.
Das heißt jetzt nicht, dass man jetzt anfangen soll zu rauchen oder weiter rauchen soll. Es ist natürlich gesünder, wenn man nicht raucht, aber dann eben auch darauf achtet, dass 200 Kilokalorien schon eine Menge ist.
So, aber nochmal eine Frage zum Schluss. Was hältst du eigentlich generell von diesem Kaloriendefizit? Also ich erinnere mich ja an unsere Folge zu den Blue Zones, sehr spannende Folge. Die Menschen, die besonders alt werden, haben ja auch oft dieses leichte Minus bei den Kalorien, hattest du ja auch erzählt.
Finde ich eigentlich super. Halte ich auch für einen entscheidenden Faktor, nicht nur zum Abnehmen, sondern auch zur Lebensverlängerung eben, wie du sagst, mit den Blue Zones oder mit den Super Centenarians, also die Menschen, die besonders alt werden. Thema Autophagie, Zellrecycling funktioniert besser. Also man kommt auch quasi in so eine Fastenphase. Deshalb ist es auch wichtig, so ein intermittierendes Fasten zu machen, also zwischen den Mahlzeiten auch mal nichts zu essen, keine Kalorie zu sich zu nehmen, dass der Körper in die positiven Effekte kommt des Fastens. Das ist ganz wichtig, also Zellverjüngung und dass man auch gesünder älter wird. Auf jeden Fall darauf achten, dass man am Tag mehr als 1200 Kalorien isst, ist allerdings auch ganz wichtig. Denn wenn ich weniger esse, ich würde sogar sagen, bei Männern noch etwas mehr, 1400, so ist das Minimum, dann verbrauche ich einfach viel Muskulatur. Mhm. Und das ist der direkte Weg in die Jojo-Falle. Und ich verbrauche dann einfach weniger nach dem Abnehmen als zuvor. Und dann hat man an den Körperstellen auch noch abgenommen, wo man es gar nicht will. Die Muskulatur ist nämlich weg und die Winkeärmchen sind noch da. Also deshalb ist es ganz wichtig. Es sollte so sein, dass man das Defizit auch noch gut ertragen kann. Also wenn man so zwischen 300 und 700 Kilokalorien pro Tag einspart, also wenn man von 3000 ausgeht und spart jetzt 300 bis 700 ein, dann macht man es eigentlich so, wie das die Japaner machen. Also die Japaner, die liegen ja auch immer unter der Sättigungsgrenze. Die essen sich also
nie
in der Regel oder traditionell eigentlich nicht richtig satt, so, sondern die essen eigentlich kleine Portionen und dann so leicht, also nie, dass sie richtig gesättigt sind, wie wir das eigentlich kennen.
Wie wir immer platzen teilweise, ne?
Ja. Also so dieses Weihnachtsgelage und so.
Ja, genau.
Und dann ordentlich, ne?
Ja, okay. Ja, sehr schön. Zum Abschluss die Frage der Woche und die kommt heute von Bernhard.
Die Frage der Woche.
Er schreibt, entsprechen sich die Kalorien bei der Einlagerung in Fett bzw. dem Fettabbau 1:1? Das heißt, wenn ich zum Beispiel in einem Jahr 90.000 Kalorien mehr esse als nötig und im nächsten Jahr ein Defizit von 90.000 erreiche, hätte ich danach dieselbe Fettmasse wie zuvor. Das finde ich spannend.
Lieber Bernhard, vielen Dank für die wirklich spannende Frage und du sprichst es ganz richtig an. Die Nährstoffe, also Eiweiß, Fett, Kohlenhydrate, haben sozusagen unterschiedliche Effizienzgrade. Bei der Nahrungsaufnahme sind also nicht alle Kalorien gleich. Obwohl Eiweiß, Protein und Kohlenhydrate ja denselben Energiegehalt haben, steht dem Körper bei der Verbrennung von Eiweiß als Energiequelle weniger Energie zur Verfügung als bei der Verwertung von Kohlenhydraten. Und das liegt daran, dass Proteine besonders aufwendig verstoffwechselt werden müssen. Das heißt, dass Eiweiß ein vergleichsweise schlechter Energielieferant ist, weil uns etwa 25-30% der Kilokalorien gar nicht zur Verfügung stehen, sondern bei der Verstoffwechslung von Protein als wärmefrei werden und wir schwitzen dann sozusagen. Also man muss sich das Protein vorstellen wie so ein Wollknäuel und da muss der Körper ziemlich viel machen, um das zu entwirren sozusagen und dabei entsteht eben Hitze, Wärme, die dann frei wird, ist aufwendig und wird als wärmefrei und deshalb ist es ein, für die Figur guter Energiebringer, aber ist nicht so effizient. Bei Kohlenhydraten sind es nur 6-8% und bei Fett sogar nur 2-3%, die für die Verstoffwechslung draufgehen.
Ah, krass.
So, jetzt aber in einem Kilo Körperfett 7000 Kilokalorien gespeichert, das habe ich vorhin schon gesagt. Was bedeutet, dass wir 7000 Kilokalorien einsparen müssen, um ein Kilo reines Körperfett loszuwerden? Das heißt, pro Tag 200 Kalorien einsparen, 35 Tage für ein Kilo Fett. Pro Tag 500 Kilokalorien einsparen, 14 Tage für ein Kilo Fett brauche ich dann. Also du jetzt mit Schwangerschaft und sagst ja 500 Kalorien, die du mehr verbrauchst. Also würdest du rein theoretisch, wenn du nichts veränderst an deinem Essverhalten, 14 Tage für ein Kilo Körperfett brauchen, bis du das einfach so nebenbei irgendwie abnimmst. Und deshalb geht deine Rechnung nicht ganz auf, lieber Bernhard, oder 1:1 auf, sondern du hättest zumindest rein physikalisch eine geringere Fettmasse als zuvor, wenn du das so rechnest.
Okay, ja, spannend auf jeden Fall die Frage. Ich fasse die wichtigsten Punkte von dieser Folge nochmal zusammen. Also, wie viel Energie wir aufnehmen, bestimmt auch, wie viel Energie gelagert werden kann. Wenn der tägliche Bedarf also über dem liegt, was man isst, dann verbrennt der Körper gespeicherte Energie. Soweit ist die Theorie beim Kalorienzählen. Aber Gewichtsregulation heißt auch nicht gleich Gesundheit, ne? Also jeden Tag Pizza und Burger zu essen, das ist jetzt nicht besonders empfehlenswert. Deshalb auch beim Kalorienzählen achtet auf eine ausgewogene Ernährung.
Ja, und nicht zu wenig essen. Das ist ganz wichtig. Ja. Und etwas einsparen sozusagen, wenn man das langfristig haben will und dann eben nicht in die Jojo-Falle tappen.
Sehr gut. Das war's auch schon wieder, ihr Lieben, mit Isso. Danke, danke, danke fürs Zuhören. Schickt uns gerne eure Nachrichten und Themenvorschläge an isso@edeka.de. Ansonsten gerne eine nette Bewertung noch auf der Podcast-Plattform eurer Wahl da lassen. Und wenn ihr noch mal ganz kurz die Glocke anklickt, um den Podcast zu abonnieren, wären wir natürlich wunschlos glücklich. Bis nächste Woche, ihr Lieben.
Isso. Tschüss.
Ciao.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.
Es folgt eine Podcast-Empfehlung.
Lo, bist du bereit?
Ich bin sowas von ready.
Are you ready? Herzlich willkommen bei Cheers, dem Wein-Podcast mit Lu.
Das bin ich, studierte Weinexpertin, Weinwirtschaftlerin und Weinbloggerin.
Und ich bin Jonas. Ich bin hier, um Lu eine Menge Fragen zu stellen. Denn wir sprechen in diesem Podcast über Wein, über Spannendes und eigentlich alles, was man wissen muss.
Egal, ob man Weinanfänger ist oder fortgeschritten, dieser Podcast ist für alle bestens geeignet, die Bock auf Wein haben.
Ja, welcher Wein passt zu welchem Essen? Warum ist Säure im Wein eigentlich so wichtig? Und wie kommen die Aromen in euren Wein rein? Und warum spuckt Lu nach dem Probieren immer wieder alles aus?
In kurzen und knackigen Episoden gibt's genau auf diese Fragen die passende Antwort.
Und ab und an gibt's auch noch Gäste. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt sie uns an cheers@edeka.de. Jeden Montag gibt's eine neue Folge, überall da, wo es Podcasts gibt. Und ich würde sagen, cheers.
Cheers.